Wir arbeiten mit viel Freude einen Vortrag aus und dann komme ich halt ins Reden und ins Erzählen und dann kriege ich das nicht fertig. Also haben wir heute Abend gedacht, ich möchte da noch drauf eingehen. Wir wollten ja heute Morgen die Freudefresser identifizieren und wir haben auch schon einige ganz fiese identifiziert. Ja, wir haben die, was waren das, was wir heute Morgen schon angeschaut haben? Einfach, dass wir wissen, wir müssen unseren Feind kennen, ja. Und wir haben die ganze Liste von den Freudefressern, du darfst sie gerne noch einmal raustun, ja, die ja absolut nicht vollständig ist, haben wir eh festgestellt, sondern die ein Versuch ist, das alles so zusammenzukriegen und zusammenzuschreiben, aber war nicht möglich, sodass es wenigstens nur lesen können, weil also auch mit meiner Handschrift war das nicht gegangen. Wir haben heute Morgen sind wir stecken geblieben bei der fehlenden Vergebungsbereitschaft. Und ich habe, als ich diesen Freudenfresser ausgesprochen habe, habe ich ein paar gehört, aha. Ja, weil ich glaube, das ist einer der größten Freudefresser, der uns einfach an uns nagt und uns nicht in Ruhe lässt und uns immer wieder erinnert und der so in unserem Lebensbus mitfährt hinten. Manchmal ist er ruhig und als Passagier und manchmal macht er Krawall und ärgert uns, sodass wir einfach auch keine Ruhe mehr bekommen. Ja. Die fehlende Vergebungsbereitschaft. Nichts kann dich so sehr belasten, wie die Unfähigkeit zu vergeben. Der Phil Bosmans, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist, er hat schon viele auch Bücher geschrieben, Karten, Postkarten gibt es von ihm und so. Es hat mal Kalender, einen Bosmans Kalender gegeben, ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gesehen, aber ich fand es gut, was er gesagt hat. Er hat über diese fehlende Vergebungsbereitschaft geredet. Er hat gesagt, nichts kann dich so belasten, wie die Unfähigkeit zu vergeben. Nichts quält dich mehr, als Tag und Nacht zu leben mit dem spitzen Stein des Hasses in deinem Herzen. Ich kann das sehr gut verstehen. Da hat er einem Unrecht getan, etwas Böses. Und in deinem Inneren bist du allmählich kälter und härter geworden. Du hast dich verändert. Du wunderst dich selbst. Du bist nicht mehr so freundlich, so gütig, so gelassen. Deine Zuneigung ist umgeschlagen in Hartherzigkeit. Deine Sympathie in Antipathie. Wo eine Verbindung war, ist jetzt ein Bruch. Freundschaft wurde zur Feindschaft. Deine Liebe wandelt sich in Hass und du leidest darunter. Du fühlst dich gefangen. Die Rollläden sind herunter, die Sonne bleibt draußen und die Freude auch. Das Leben wird schwer wie Blei. Im tiefsten deines Herzens sehnst du dich nach Befreiung. Da gibt es, glaub mir, nur einen Weg. Vergebung. Vergib. Das kostet viel, ich weiß, aber es ist seinen Preis wert. Vergebung ist eine Form der Kreativität. Vergebung heißt neues Leben und neue Freude wecken. Vergeben schafft neue Möglichkeiten in dir selbst und in den anderen. Sehr oft sollst du vergeben. 70 mal, 7 mal, sagt Jesus in seinem Wort. Ich meine, wenn wir jetzt anfangen zu zählen und sind dann angekommen, wie war das noch einmal bei 94, oder? Ja, genau. So hat das Jesus nicht gemeint, bin ich mir ganz sicher. Aber er sagt bis ins Unendliche. Er ist ins Unendliche, denn selber hast du auch so viel Vergebung nötig und ist dir auch so viel vergeben worden. Wirklich vergeben kannst du aber erst, wenn du die Vergebung durch Jesus Christus, diese radikale Befreiung von deiner Schuld, persönlich erlebt hast. Hast du das schon erlebt? Hast du diese Freude schon mal erlebt? Wenn dir vergeben worden ist, wie toll das ist, was für eine riesige Befreiung, was, wenn du weißt, dir ist vergeben, Verzeihung, Ewigkeit. Gott gedenkt deiner Schuld nicht mehr. Das ist vollkommene Liebe, volle Vergebung, volle Erlösung. wenn dich Schuld plagt, die eigentlich schon vergeben ist, wenn du selber Schuld empfindest, die eigentlich schon vergeben ist, und wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft. Das ist ganz wichtig. Genau, der hat keine. Ja. Der Herr hat deine Schuld ins tiefste Meer geworfen. Dort ist Angeln verboten, bloß dass ihr wisst. Keiner darf diese Schuld wieder rausholen. Ins tiefste Meer hat Gott deine Schuld versenkt. Und da ist sie und da bleibt sie. Und die darf dich nicht mehr belasten. Wirklich vergeben kannst du, wenn du deine selber Vergebung erlebt hast. Auf zwei Freudefresser habe ich heute Morgen schon hingewiesen. Das sind die Undankbarkeit und die Unzufriedenheit.
Margret, wir wollen dich besser ins Licht
rücken.
Okay. Wir haben jetzt den Moment abgewartet mit der Vergebung.
Ich vergebe euch.
Ist es besser? Sieht man die Margret besser? Es ist so schott, wenn man das Gesicht nicht sieht.
Okay, na. Na jo, so schön bin ich auch nicht. Danke. Ja, genau. Und wir haben festgestellt, dass Undankbarkeit und Unzufriedenheit, die sind wie zwei gierige Hände, die den Stöpsel aus deiner Badewanne der Freude ziehen. Ich weiß nicht, warum, aber mir gefällt einfach dieser Vergleich. Weil du sitzt da und sitzt im Trockenen, es ist richtig kalt. Die Wiener würden sagen, arschkalt in der Badewanne. Ja gut, okay. Und dann gibt es noch welche, noch Freudefresser, vergleichen und begehren. Vergleichen und begehren, was eigentlich zusammenhängt mit Undankbarkeit und Unzufriedenheit, da kommt es andere auch gleich mit. Ja, du vergleichst und begehrst, ja, die hat den besseren Job und das schönere Haus und den netteren Mann. Und ja, und dann brauchst du ganz dringend die Dankbarkeit als Wasserzulauf für dein Freudenbad und die Zufriedenheit als den Stöpsel. So. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Pfarrer im südlichen Burgenland. Ich darf gerne den Namen sagen, der ist jetzt schon in Pension, aber ganz ein cooler. Und wir waren bei seiner Amtseinführung dabei. Der heißt Hermann Burgstaller und der kommt aus Kärnten. Ah, da kennt jemand eine. Ja, genau. Das ist der coolste Pfarrer, ganz ehrlich. Ein evangelischer Pfarrer, der, bei der Amtseinführung war die Kirche boomvoll, in Bernstein war das. Und wir waren zufällig dabei. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Und da saßen alle Vereine und die Feuerwehr und der Gesangverein und seine Kollegen alle im Amtstalar und auch die Frau Superintendentin Gertraud Knoll damals. Ich weiß nicht, ob jemand noch diesen Namen kennt. Und Pfarrer Burgstaller sollte sich vorstellen, auf Wunsch der Superintendentin mit einer homiletisch-exegetisch einwandfreien Predigt. Und er hat gedacht, pfeift drauf. Nein. Also er ist auf jeden Fall einmal da drin gewesen und mit umrahmt von allen Würdenträgern, was alles gibt, in Bernstein und Umgebung und alle Pfarrer. Und er geht auf die Kanzel. Zuerst singt er ein Lied. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Und er hat 8 Kinder und die haben alle mitgesungen. Das sind unter der Kanzel, das weiß ich, sind gestanden, wie die Orgel pfeifen, die Mama war sehr musikalisch und sie haben dieses Lied gesungen, einfach so. Den Leuten ist der Mund offen gestanden. Dann ist er auf die Kanzel und hat gesagt, so, wenn sich jemand jetzt eine exegetisch, homiletisch, einwandfreie Predigt erwartet, muss ich ihn sehr enttäuschen. Denn ich möchte heute mein Zeugnis erzählen. Ich bin nämlich in einer Kärntner Bauernstube oben auf dem Berg gläubig geworden, da habe ich Jesus kennengelernt. Ich habe immer diese Bibelarbeiten gehört. Die haben dort Bibelarbeiten, die Bauern haben sich versammelt und sie haben die Bibel gelesen und da bin ich gläubig geworden. Und das war so ein fröhlicher, frischer, unkomplizierter Glaube. Und dann habe ich gedacht, juhu, ich werde Pfarrer, ich will Pfarrer werden. Geht nach Wien, Theologie studieren, Und sagt er, bin ich doch zweimal vom Glauben abgekommen, während dem Theologiestudium. Und dann habe ich gedacht, ui, aber Gott in seiner großen Gnade hat mich wieder zurückgeholt zu meinem ursprünglichen Glauben. Und einfach, er hat alles erzählt. Ich weiß nicht, wir haben nur immer wieder die Leute beobachtet, die mit offenem Mund da gesessen sind. Ja. Und dann hat er gesagt, sein Lieblingsvers ist, ich will den Herrn loben, alle Zeit sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Jawohl. Und, hat er gesagt, und wenn ich manchmal, ich verstehe gar nicht, dass die Leute manchmal so rumlaufen, auf der Straße so auf den Boden schauen und so traurig sind. Wenn ich morgens aufstehe, ich schaue in den Spiegel, sagt er auf der Kanzel, schaue in den Spiegel und ich sage, preis den Herrn, ich bin der schönste Mann vom ganzen Burgenland. Nachher hat der Pfarrer von Eisenstadt zu uns gesagt, es ist ihm wohl aufgefallen, was der da sagt, aber wenn er vor dem Spiegel steht, dann sagt er immer, ich könnt ihr nicht, aber ihr rasiert die trotzdem. Oh Mann. Also. Und dann hat er gesagt, ich werde das nie vergessen, Leute, das ist so lange her, aber das hat sich mir eingeprägt, ganz tief in meine Seele. Dann hat er gesagt, so, und wenn ich anfange, undankbar zu werden, dann weiß ich auf der Stelle 100 Dinge, für die ich spontan dankbar sein kann. So, und dann hat er angefangen, auf der Kanzel aufzuzählen, mein evangelischer Kollege, mein katholischer Kollege, mein methodistischer Kollege, mein Kühlschrank, die Butter im Kühlschrank, mein Auto, die Garage von meinem Auto, mein Haus, meine Heizung, meine Frau, meine Kinder. Er hat also quer alles durcheinander. Und dann hat er gesagt, nun jetzt ist er erst bei 56, aber da kommt noch was. Und dann hat er wirklich, ich sag's euch, er hat 100 Sachen aufgezählt. Die Leute, der Mund von den Leuten ist immer weiter aufgeklappt. Und die Krönung von dem allem war, also er hat so viel Dankbarkeit ausgestrahlt, der Mann, das ist unwahrscheinlich. Und die Krönung war der Auszug nachher, ich muss jetzt noch lachen, wenn ich das sehe, in meinem geistigen Auge, wo er vorne draus gelaufen ist und die Pfarrer alle hintertrein, auch die Superintendentin, die Arme, die so ein Erwatschen gekriegt hat, alle ihm hintertrein. Und die Blaskapelle spielt Owen the Saints. Und der ist so. Das darf man doch nicht in der evangelischen Kirche. When the Saints. Und die hinter ihm gelaufen sind, so. Ich bin kein Saint, ja. Also, es war echtes Schauspiel. Aber es war so eindrücklich, dass, ich glaube, das hat kein Mensch wieder vergessen. Und übrigens der gleiche, er hatte mal, weil die anderen Pfarrer ihn einfach nicht verstehen konnten, dass es so ein Fröhlicher ist, haben sie versucht, ihn abzusägen und haben ihm was angehängt und er müsste jetzt zum Psychiater. Ich weiß nicht, was es war, es war wirklich was Unschlimmes. Also Schlimmes, dass die es ihm angehängt haben und es hat nicht gestimmt nachher. Aber er hat gedacht, diesen Spaß macht er sich und geht zum Psychiater. Und er ist nach Linz, da ist einer, der speziell für die Pfarrer zuständig. Und da haben sie ihn hingeschickt. Und er kommt dorthin und der Psychiater war komplett im Sand. Also der war so fix und fertig. Ich weiß nicht, was passiert. Ich meine, ein Psychiater muss viel schlucken, gell? Und muss viel anhören und schlimme Sachen vielleicht auch. Und der Psychiater war komplett fix und fertig. Und der Pfarrer ist gerade richtig gekommen, um den Psychiater wieder aufzubauen. Und somit hat der Psychiater ihm ein wunderbares Zeugnis ausgestellt. Keiner konnte ihn mehr irgendwie angreifen. Also der war gerettet. Und er hat immer wieder ist was gewesen, dass sie ihn raushauen wollten, weil er einfach so, er war so evangelistisch, er hat auch die Leute besucht im Krankenhaus. Ich möchte jetzt nicht den Menschen verherrlichen, aber manchmal denke ich, es ist schön, wenn man Vorbilder hat. Und man kann sich daran schon ein bisschen orientieren, wenn sie auch manchmal ein bisschen verrückt sind. Aber der war einfach genial. Jo, vielleicht kommt unsere Freudlosigkeit und Unzufriedenheit auch von einem falschen Bild, das wir von Gott haben. Und vielleicht denkst du, er gönnt uns keine Freude. Kann ich ja mal die nächsten haben? Ja. Also, du denkst, Gott ist im Himmel. Ich habe was angestellt, er bestraft mich, der Blitz trifft mich. Ja? Keine Chance, ich kann ihm nicht entfliehen. Ich rede von falschen Gottesbildern. Einfach wie Gott ist, wie er nicht ist. Und das Nächste? Okay, ja, naja, ich muss ja eh alles machen, was Gott will. Er hält mich da am Zipfel und du weißt nie, wann er dich loslässt. So. Kann man Gott vertrauen, dass er einen festhält? Und dem kommen ja schon die Augen raus, der hat ja richtig Angst, gell? Gott hält ihn fest, das Nächste bitte. Naja, oder ich bin eine Marionette Gottes und es passiert ja eh alles so, wie er das will und so. Das stimmt gar nicht. Du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen, dass es gar nicht wahr ist, dass Gott dich führt wie eine Marionette. Wenn du willst, dass Gott dich durch bestimmte Zeiten führt und durch bestimmte Situationen und durch schwere Zeiten, dann ist er da, aber nicht wie Marionette, sondern er ist auf deiner Seite. Er ist nicht von oben, sondern er kommt auf deine Seite. Alongside. Der Parakletos ist der Heilige Geist, der dir zur Seite steht, so wird es übersetzt. Von daher, das ist nicht von oben. Der Nächste, bitte. Okay, ich trage so schwere Lasten. Ich habe so viel zu tun, ich pflege meine alte Mutter, ich schaue nach meinen Kindern, meine Enkelkinder kommen. Ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist und im Beruf stehe ich auch noch. Und jetzt kommt noch irgendwas, Gott drückt mir noch eine drauf, auf das Kreuz, das ich schon trage. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr manchmal denkt, ich kann nicht noch mehr. Und da kommt noch mehr und ihr denkt, jetzt kann ich nicht mehr, da bock ich nicht mehr, ja. Genau, das Nächste. Und dann, wenn ihr euch Gott nähert und nicht entfernt, und dann werdet ihr erleben, wie Gott die Ketten sprengt, wie er die Ketten in eurem Herz sprengt und wie es euch leicht ums Herz wird. Ich habe selber erlebt, ich rede nicht von was ich noch nie selber durchgemacht habe, sondern ich habe das erlebt, dass Gott die Ketten sprengt. Da muss ich jetzt dazu sagen, auch in Zeiten, ich habe selber eben eine Krebsdiagnose gehabt, aber in diesen Zeiten haben ganz viele auch für mich gebetet. Das ist so ein Privileg. Bitte schaut, dass ihr euch Freundinnen um euch sammelt, die einfach euch mittragen, wenn es euch schlecht geht oder auch immer ganz praktisch helfen. Also von daher, genau, und das Nächste wäre, deswegen habe ich mir dieses Lied gewünscht, in deiner Gegenwart kommt mein Herz zur Ruhe. Wenn du Ruhe zur Ruhe kommst bei Jesus, das ist unvergleichlich schön, wenn du diese Ruhe spürst und diesen Frieden im Herzen, egal wie es drumherum aussieht. Und du kannst ihn loben und preisen und du kannst einfach voller Dank sagen, du bist mein Herr, mein Gott, du hast mich nie alleine gelassen, nicht eine Minute. Und das hat auch die Esther vorhin gesagt, ihr seid immer wieder getröstet worden in dieser schwierigen Zeit. Und ich denke, das kann jeder von uns, der vielleicht Schweres durchgemacht hat, auch bezeugen. Und das Nächste ist, das ist genial, du kannst dich einhängen. Und du kannst die Bibel sagt, gewisse Schritte tun. Du kannst mit Gott vorwärts gehen. Das ist so genial. Du bist eingehängt, du bist angeschlossen an der himmlischen Kraftquelle und du kannst Schritte tun. Und das ist was ich euch mitgeben möchte. Das ist der Schlüssel zur Freude und die Geborgenheit und die Ruhe. Von der Schöpfung bis zur Offenbarung zieht sich der rote Faden der Freude durch die Bibel. Jemand hat mal versucht zu zählen. Also der Begriff Freude kommt 185 Mal vor. Ist ganz schön viel, oder? Und freuen 175 Mal und fröhlich sein 120 Mal. Also die Bibel ist von vorne, wo sich Gott über seine eigene Schöpfung freut, bis zur Offenbarung, wo die Menschen vor dem Thron Gottes stehen und ihm Loblieder singen und sich freuen und mit Palmwedeln in der Hand Gott loben und preisen, ist von vorn bis hinten, zieht sich die Freude durch die Bibel. Und deswegen ist es unser Wortbuch für dieses Wochenende auch. Die Frage ist einfach, worauf richte ich meinen Blick? Auf die Probleme, auf die Sorgen, auf die negativen Entwicklungen der Welt oder auf Gott, der immer noch das letzte Wort hat über mir und über dieser Welt? Selbst in die Covid-Situation hat Gott benutzt, um ganz viele Menschen zu erreichen. Ist euch das klar? Ich glaube, durch diese Zoom-Gottesdienste und Zoom-Angebote, Bibelarbeiten per Zoom und so, haben sich bestimmt viel mehr Menschen eingeklinkt, als wenn sie in den Gottesdienst gegangen wären. Also ich denke, da hat Gott was gemacht, das haben wir gar nicht gesehen. Wir haben das gar nicht so mitgekriegt. Und ja. Wenn ich auf meine persönliche Lebenssituation schaue, vergeht mir oft die Freude. Aber wenn ich bedenke, was Gott daraus machen kann, dann kommt die Freude zurück. Und die Freudefresser lauern überall. Viele können weglaufen, aber verstecken nutzt nichts. Die finden uns immer. Aber das Problem ist, wie gehen wir mit ihnen um? Wie schaffen wir es, uns alle Zeit zu freuen, nicht zu sorgen, wie der Apostel Paulus uns auffordert in Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege und immer und abermals sage ich, freut euch. Jemand hat so beschrieben, die Sorgen, auf die wir nachher nochmal mehr eingehen, sind wie ein schwerer Sack Kartoffeln, den wir auf unseren Schultern tragen und den wir unbedingt abladen müssen. Und da lädt uns Gottes Wort ein und sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe euch nämlich diesen Sorgenübergabevertrag kopiert. Kennt ihr den Sorgenübergabevertrag? Das ist was ganz was Cooles. Also da drüben liegt er. Ihr dürft euch gerne einen abholen. Dieser Sorgenübergabevertrag sagt, dass Jesus also alle eure Sorge legt auf ihn, denn er sorgt für euch. Werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ihr dürft wissen, ich glaube, ich habe ihn da jetzt. Na gut. Ich hole mir einen oder kriege ich einen? Bitte. Ich habe einen dabei. Danke. Vielen Dank. Okay. Also, es hat zwischen dem Unterzeichnenden und Jesus Christus gemäß 1. Petrus 5, Vers 7 alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Paragraph 1. Ich übergebe Jesus Christus meine Sorgen und verliere alle weiteren Bearbeitungsrechte. Paragraph 2. Er übernimmt meine Sorgen zur weiteren Bearbeitung und kommt für die allerbeste Erledigung auf. Paragraph 3. Die Anzahl der übertragenen Sorgen ist unbegrenzt. Paragraph 4. Rückgabesperrklausel. Bei dem Versuch, den Vertrag zu brechen und rechtswidrig die abgegebenen Sorgen an sich zu reißen, ist der Unterzeichnete zu folgendem Gebet verpflichtet. Ich danke dir, dass du meine Sorgen bereits endgültig übernommen hast. Ich vertraue dir, dass du dich ganz für mich einsetzt. Paragraph 5. Zur Vertragsausführung wird im Einzelnen empfohlen, a. die abzugebenden Sorgen auf einen Zettel zu schreiben und diesen in die Bibel einzulegen, zum Beispiel bei 1. Petrus 5, Vers 7. b. die Sorgen außerdem im Gebet mündlich zu übergeben. c. späteres Abhaken der erledigten Sorgen und Dankgebet. Ort und Datum, Unterschrift. Also, lebt in den, einfach mit heim. Vielleicht klingt es ein bisschen lustig, aber es ist ein tiefer Ernst dahinter. Und nehmt es einfach mit. Manche Leute haben es mit heimgenommen, ich weiß, und haben sich eingerahmt und übers Bett gehängt. Dass sie immer wieder dran denken, ist auch nicht schlecht, oder? Manchmal habe ich Situationen erlebt, wo ich bloß nur schreien und sagen konnte, mein Gott, da sind mir die Worte weggeblieben. Ich habe einen Sohn, der war einmal eine Zeit lang in Drogen und in Alkohol, hat das manisch-depressive Erkrankung und da sind Situationen gekommen, mein Gott. Und zwar einmal ist hat die Polizei uns angerufen, wir sollen sein Auto abholen, das eh schon abgemeldet war, weil er ist mit Drogen Auto gefahren. Und er wollte einfach der Polizei eins auswischen und hat sein Auto auf eine Verkehrsinsel abgestellt mit laufendem Motor und Licht an und alles. Aber er war weg und in der Nähe waren Bahngleise. Und wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht. Da kannst du bloß noch schreien, mein Gott, hilf, erbarm dich. Ja, es ist einfach so. Und, aber stellt euch vor, genau zu dieser Zeit war ich am Telefon, als die Polizei angerufen hat, war ich am Telefon mit einer Freundin aus Nordirland. Die war damals noch gar nicht meine Freundin. Wir haben nur miteinander ein Frauenfrühstück in der Nähe von Belfast ausgemacht, das ich halten sollte. Und wir haben gerade so geredet und dann sage ich zu ihr, Ruth, ich muss aufhören, die Polizei ruft an. Und dann hat sie gesagt, ich soll ihr ganz kurz sagen, was ist, sie wird für mich beten. Und dann habe ich ihr erst geschildert und dann sagt sie, ich habe dieselbe Situation mit meinem Sohn erlebt, genau dasselbe. Ich weiß ganz genau, wie es dir zumute ist. Ich werde jetzt für dich beten und du geh und mach das, was du machen musst. Und ab da war das meine beste Gebetsfreundin. Wir haben uns immer, wir tauschen bis heute aus. Die hat auch so für euch gebetet heute, die Ruth. Und wir schicken Sprachnachrichten, wir beten miteinander sogar über das WhatsApp-Telefon. Sowas ist Gold wert, Gold wert. Wenn du jemanden findest, der dasselbe war. Und ich denke, heute in dem Workshop habt ihr Leute oder Schwestern gefunden, die Ähnliches durchgemacht hatten wie ihr. Und die euch vielleicht ganz viel Mut auch zusprechen haben können, vielleicht auch ein Zeugnis geben können, haben können, wie Gott eingegriffen hat. Philipper 4,19, mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen. Das ist eine Zusage. Es scheint, dass die Sorge der Hauptverdächtige in das Schar der Freudefresser ist, aber der wahre Schuldige ist der Unglaube. Und wenn äußere Umstände Anlass zur Sorge bieten mögen, wird unsere Freude von dem geprägt, was wir inmitten der Umstände über Gott glauben. Glaube ich, dass Gott nur das Beste mit mir im Sinn hat, dann kann ich ihm ohne Wenn und Aber die Zukunft anvertrauen. Auch für uns Ältere. Ich denke manchmal, uns schreckt das, wie sich die Pflege und alles entwickelt. Aber Gott hat gesagt, ich will euch tragen bis ins Alter hin. Ich will euch heben und tragen und versorgen. Das ist seine Zusage in seinem Wort. Das wollte ich einfach den Älteren unter uns, da wir auch dazugehören, mal zurufen. Er wird euch tragen, bis ihr alt und Frau werdet. So steht es auch im Alten Testament. In der schon erwähnten E-Mail-Umfrage hat mich die Antwort einer lieben Freundin, die mit ihrer jungen Familie selbst in Afrika auf dem Missionsfeld arbeitet, in der Tiefe angesprochen und inspiriert. Sie hatte Autoimmunkrankheit, die sie lahmlegt und manchmal dieses chronische Müdigkeitssyndrom, da kann sie gar nichts mehr machen, da liegt sie einfach nur auf dem Sofa. Im ersten Moment, schreibt sie, wenn mir so ein Ding ins Leben fällt, mit dem Ding meinte sie wie geänderte Pläne, schwierige Beziehungen, die Krankheit, die wiederkommt. Wenn mir so ein Ding ins Leben fällt, habe ich erstmal nur eine Perspektive des Selbstmitleids und der bitteren Gedanken. Die darf man, glaube ich, auch zulassen. Wir müssen uns das nicht immer verbieten, sondern wir dürfen das auch mal zulassen, einfach um zu sehen, okay, ich habe da was, ich muss das loswerden. Ich habe Gott schon eine Menge gesagt und dabei Worte benutzt, die ich nicht vor Leuten außer meinem Mann benutzen würde, schreibt sie. Miriam heißt sie. Ich bin dankbar, dass ich mit ihm ehrlich sein darf. Manchmal gehe ich auch zu Gott und sage ihm, dass ich mich selbst nicht verstehe und ich ja schließlich ihm gehöre. Er soll mal zusehen. Ist ja seine Sache, ja. Mir hilft auf jeden Fall sehr, mich in eine Ecke zu verziehen und Anbetungsmusik zu hören. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Dabei fällt mir wieder auf, wer Gott ist, wie Gott ist und dass er auf jeden Fall mein kleines Leben in seiner Hand hält und mit allem etwas vorhat. Es hilft mir einfach wieder zu sehen, und jetzt kommt es, und das ist so toll, dass er groß genug ist für meine großen Probleme und nah genug für meine kleinen Probleme und liebevoll genug, um mir nicht grundlos weh zu tun. und weise genug, um zu wissen, was er tut. In meinem Leben geduldig genug, um mich zu lieben, wie ich bin. Ist cool, oder? Also ich liebe mal, es hilft mir einfach wieder zu sehen, dass er groß genug ist für meine großen Probleme und nah genug für meine kleinen Probleme und liebevoll genug, um mir nicht grundlos weh zu tun und weise genug, um zu wissen, was er tut in meinem Leben, geduldig genug, um mich zu lieben, wie ich bin. Das Leben verläuft nicht immer so, wie wir es gerne hätten, aber es ist das Einzige, das wir haben. Und deshalb lohnt es sich, dafür zu entscheiden, dass wir es nicht in Verzweiflung und Anklage leben, sondern im tiefen Vertrauen auf den, der es unendlich gut mit uns meint und dem es ein Anliegen ist, dass wir die vollkommene Freude erleben. Nur Jesus Christus kann uns die Sorgen abnehmen und sie zu einem Schatz machen, den wir lebenslang nicht mehr missen wollen. Er nimmt uns unsere Schuld ab, er hilft uns wieder aufzustehen. Kummer verwandelt sich in Freude. Da bleibt nicht nur ein flüchtiges Lächeln übrig, sondern eine tiefe neue Freude. Es gab mal eine Autorin, die hieß Barbara Johnson. So, da ist der Sorgenübergang. Die hat Bücher geschrieben wie Freude ist die beste Medizin. Oder Lachen steckt an, Weinen macht nass. Oder Mama holt den Hammer auf Papas Glatze, sitzt eine Fliege. Oder Sorgen lähmen, Lieben verändert. Oder heute schon gefreut ist er an der Zukunft. Leider ist diese liebe Frau schon verstorben, aber ihre Bücher kriegt man antiquarisch, habe ich jetzt gesehen im Internet. Das sind mutmachende Gedanken einer leidgeprüften Frau. Die Barbara Johnson hat einen Ehemann, der einen Unfall gehabt hat, da danach Schädelbruch, epileptische Anfälle, blind war und Pflegefall. Sie hatte drei Söhne, einer ist im Vietnamkrieg gefallen, einer beim Autounfall ums Leben gekommen und der dritte Sohn ist homosexuell und hat seine Identität geändert, also einen anderen Namen angenommen, sie weiß nicht mal, wo er ist. Also er hat sich getrennt von seiner Familie. Und wenn jemand so viel Orges erlebt in seinem Leben, dann muss er eigentlich ja komplett fix und fertig sein. Aber die Barbara Johnson hat sich ein Freudezimmer eingerichtet in ihrem Haus. Dieses Freudezimmer hat lauter schöne Sachen drin und einen Schaukelstuhl und Musik und alles, was sie braucht, dass ihr Herz sich entspannt, ihre Seele sich entspannt und dass sie wieder Freude empfindet. Da sind auch geistliche Ratgeber drin, was auch immer. Auf jeden Fall, sie sucht dieses Freudezimmer auf, immer wieder. Und sie hat sich selber verboten, die Freude sich wegfressen zu lassen. Sie will die Freude festhalten und sie hat ganz, ganz viel Mut gemacht. Und dann hat sie geschrieben, die überschäumende Erfahrung neuer Hoffnung wird ein Leuchten in deine Augen bringen und ein Lied in dein Herz. Inmitten der Finsternis wirst du Dinge lernen, die du bei Tageslicht nie gelernt hättest. Wir alle haben Träume in Schutt und Asche sinken sehen. Hässliche Dinge, hoffnungslos und herzzerbrechend, jawohl. Aber Gott verwandelt Asche in Schönheit. Beauty for ashes. Tränen und Sorgen kommen, aber jedes Mal wird Gott da sein und dich daran erinnern, dass er Anteil nimmt. In seiner Nähe ist die tiefe Freude, die von der Ewigkeit herkommt. Das sagt diese leidgeprüfte Frau. Und sie hat bis zum Schluss ihre Freude festgehalten. Sie hat sich nicht rauben lassen. Deshalb sagt Jesus Christus, ich bin gekommen, dass ihr Leben und volle Genüge haben sollt. Und meine Freude soll in euch bleiben und eure Freude soll vollkommen werden. Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Bitte, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Wie oft hat Jesus über die Freude geredet? Und ich möchte einfach sagen, das Geheimnis, um zur echten Freude zu gelangen und die Freudefresser in die Flucht zu schlagen, ist innehalten, zur Quelle der Freude zurückzukommen, nämlich zu Jesus Christus, bei ihm zur Ruhe zu kommen und Dankbarkeit einüben. Muss man einüben, das kommt nicht von alleine. Sich genügen lassen an dem, was Gott gibt, seine Vergebung in Anspruch nehmen und dann selber vergeben. sich füllen lassen mit seiner Freude und dann weiter verschenken. Und in der Vorfreude leben, denn das Beste kommt noch. Er selber wird alle Tränen abwischen und bei ihm wird ewig Freude sein. Diesen Part von dem Vortrag, hier ist der Katastrophenplan, der liegt auch aus. Dieser Katastrophenplan, wenn ihr, vielleicht kommt bei euch einmal, die Katastrophe bricht herein, so wie es über unsere Freundin hereingebrochen ist, die auch da sein wollte und dann am Freitag ihren Mann begraben musste. Wenn die Katastrophe hereinbricht, hat die Barbara Johnson einen Katastrophenplan erstellt. Versuch nicht, mit allem allein fertig zu werden. Hör auf zu kämpfen und zu sorgen, dich anzustrengen und zu jammern. Tu, was in deiner Macht steht und dann leg alles in Gottes Hände. Schenke ihm dein Vertrauen, dass er alles recht machen wird. Du kannst dich auf Gott verlassen. Er wird dich nicht im Stich lassen. Lass los und wirf deine Sorgen auf den Herrn. Bete um Führung und glaube fest, dass Gott der Herr dir jetzt Wegweisung geben wird. Gottes Führung ist zuverlässig. Bete um Gelassenheit und übe dich darin. Beunruhigende Ereignisse sind nur so lange beunruhigend, als du dich von ihnen beunruhigen lässt. Falls du eine friedvolle Haltung einnehmen kannst, werden sich die äußeren Umstände von alleine ändern. Wenn du total aus dem Häuschen bist, kannst du nicht konstruktiv denken. Also erinnert euch, das ist ein Katastrophenfall, gell? Also wir im Moment sind wir in einer Katastrophe drin. Und jemand gibt dir gute Ratschläge. Vergiss nie, aufgeregte Seelen schaffen Aufregung, ein friedvolles Herz schafft Frieden. Lass dein Bewusstsein von dem Glauben bestimmen, dass die Dinge in Ordnung kommen werden. Sag dir jeden Tag vor, laut und mehrfach. Und das ist jetzt wieder so ein Ding, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir Bibelverse auswendig lernen. Ihr, die ihr jung seid noch, jetzt ist ja die Zeit, ihr Jüngeren. Ich merke, dass es mir irrsinnig schwer fällt. Je älter wir werden, wir merken uns nichts mehr. Also Leute, fangt lieber jetzt an, so früh als möglich, und lernt Bibelverse auswendig. Ich schreibe euch welche auf dieses Whiteboard und dann könnt ihr die abschreiben, wenn ihr wollt, die mir geholfen haben und auch anderen schon. Das sind auch so bekannte wie befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ich denke, solche Sachen müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Ja, genau. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden. Jesaja 26, 3. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Johannes 14, 27. Halte dir die eine große Wahrheit vor Augen. Schlimme Ereignisse gehen vorüber. Sie können sich verändern. Also halte durch mit Gottes Hilfe. Es gibt immer Licht in der Dunkelheit. Halte im Glauben Ausschau nach diesem Licht. Dieses Licht ist Gottes Liebe und sein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, 105. Bitte den Herrn, dass er deine, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz, bitte den Herrn, dass er deine eigene Fantasie, deine eigene Kraft und Weisheit von ihren Banden löst. Denn nur dann können diese Fähigkeiten viele Probleme erfolgreich lösen. Dass wir, unsere Fantasie kann uns in die schlimmsten Situationen hineintragen. Und wir müssen auch unsere Fantasie und unsere eigene Kraft und Weisheit dem Herrn überlassen, dass er sie löst. Ja. Vergiss nie, dass Gott der Herr für dich da ist, dass er dich liebt. Er möchte dir helfen. Wende dich ihm zu und nimm seine Hilfe dankbar an. Denk daran, viele Menschen machen ähnliches Leid durch wie du. Halte fest an diesem großartigen Versprechen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe in der Not. Und das ist die Wahrheit. Gott wird dich hindurchtragen und ein heller Tag wird anbrechen für dich. Und wenn du das mit nach Hause nehmen willst, dann hol dir das, es ist da auf dem kleinen Tisch. Auf diesem kleinen Tisch steht übrigens auch eine Chefbox. Wisst ihr, was eine Chefbox ist? Wenn ihr mal bei der Karin Ebert, ja, die war auch schon mal da, gell, bei euch, die Karin Ebert hat bei uns in Rust einmal eine Chefbox aufgestellt. Da ist mir auch mit unserem Sohn so schlecht gegangen. Ich habe gedacht, ich halte diese Frauenfreizeit nicht aus, das ist alles geplänkel, ich packe das nicht. Und auf einmal sagt sie, oh, Ich habe eine Box mitgebracht, da steht drauf Chefbox. Die steht vorm Kreuz. Jetzt haben wir da kein Kreuz, aber es passt schon. Und auf jedem Zettel, ich habe mich noch gewundert, auf jedem Platz war ein kleiner Zettel und so ein IKEA-Bleistift, so ein kleiner. Und sie hat gesagt, Leute, ihr geht mit diesen Sorgen, die ihr mitgebracht habt, nicht wieder heim. Schreibt eure Sorgen, alles, was ihr Gott übergeben wollt. Und es hilft wirklich, schreibt es auf. Und hier sind kleine Zettel und Bleistifte. Schreibt es auf, nehmt das Zeug nicht mit nach Hause. Und haut es in diese Schiffbox. Kein Mensch wird es lesen nachher, ich auch nicht. Ich werde es entsorgen, weil es ist da, wo es hingehört. Und deswegen diese Schiffbox als Hilfe für euch. Wenn das natürlich nicht reicht und wenn es so schwer ist in eurem Herz, geht's bitte zu unseren Seelsorgerinnen, die da sind. Die sind einfach dafür da, mit euch zu reden, zu beten, vielleicht auch mal eine Lösung zu finden für ein Problem. Nehmt sie in Anspruch. Alles andere ist nicht so wichtig. Hauptsache, sie geht heim unbelastet. Das ist mir so wichtig. Genau. Kenne deinen Feind. Den kennen wir jetzt. Die Lebensfreude. Und jetzt kommt Guten Morgen, liebe Song. Kennt ihr das Lied vom Jürgen von der Lippe? Ich wollte es euch vorspielen. Und dann habe ich aber den Text noch einmal angehört. Und halt, Mann, der ist nicht jugendfrei. Das kann ich euch ja nicht zumuten. Aber wenn ihr ganz, ganz neugierig seid, dann hört es euch ja mal an. Also im Prinzip geht es darum, er steht morgens auf. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Und dann steht er auf mit dem falschen Fuß und er rutscht auf den Bettvorleger aus. Und der Bettvorleger hat voller Schwung und bringt ihn direkt vors Klo. Und dann denkt er, wenn er schon mal da ist, dann geht er gleich aufs Klo und passt schon. Und dann fehlt ihm aber das Klopapier. Okay, dann denkt er, okay, und jetzt geht er in die Küche, macht sich einen Kaffee, der Kaffee schmeckt schrecklich. Es liegt ein Zettel auf dem Tisch, wo drauf steht, die Zeitung hat eh schon jemand geklaut. Und auf dem Zettel steht, dass seine Frau weg ist mit dem Hund und mit dem Auto und mit allem. Und mit seiner Pornosammlung. Das war das wegen nicht. Wollte ich heute das nicht. Jetzt sage ich es eh. Und dann in seiner großen Verzweiflung trinkt er ein paar Stamperl und setzt sich ins Auto und geht Entenjagen mit dem Auto. Und er sagt, besoffen macht Entenjagen nur viel mehr Spaß. Und dann am Schluss wacht er dann, also der Vordermann bremst wohl ohne Vorwarnung und dann wird es ihm schwarz vor Augen und dann wacht er wieder auf in höheren Gefilden und ein älterer Herr steht neben ihm, ich meine, das ist jetzt theologisch völlig im Eimer, aber trotzdem steht neben ihm und sagt, oder er fragt ihn, wo bin ich denn jetzt? Ja, du hattest einen Unfall. Und warum habe ich das Steuerrad noch in der Hand? Und er sagte, das wird in unseren Breiten Harfe genannt. Ja, und das ist das Lied prinzipiell. Aber ich fand es irgendwie lustig. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle. Weil es ist unser Erlebnis, was wir immer wieder haben. Und ja, genau. Ja, so kann es gehen. Wir haben uns ja heute über verschiedene Arten der Freude und der Freudefresser Übersicht verschafft. Und jetzt haben wir festgestellt, dass es eben die unterschiedlichen Qualitäten von Freude gibt und die fröhlichen Ereignisse und dann die Freude von oben. Das Interessante ist, bei den Sorgen, ich weiß ja nicht, wie es euch gestern Abend gegangen ist, ihr seid ja dann weg von zu Hause gewesen. Habt ihr euch Sorgen gemacht, wie es zu Hause weitergeht, ob die alle klarkommen ohne euch? Es gehen einem solche Sachen, Dr. Kopf, ja. Wie bist du gestern Abend eingeschlafen? Was waren deine letzten Gedanken? Wecken dich deine Sorgen in der Nacht? Jemand sagte einmal, Sorge ist, wenn die Probleme von morgen deinen heutigen Tag verderben. Ist ja so, ja. Ehrlich, schade für den Tag, vielmehr für den jetzigen Tag, weil die Sorgen sind ja noch gar nicht da. Ja? Sorgen werden interessanterweise nicht geringer, wenn du dich stets damit beschäftigst. Im Gegenteil, sie wachsen. Sie wachsen sich buchstäblich aus und bringen immer erdrückendere Tatsachen an den Tag, um zu beweisen, dass es tatsächlich Grund zum Sorgen gibt. Dabei weiß man aus Studien, dass 90% aller Sorgen gar nicht eintreffen. Habt ihr das gewusst? Ihr macht es euch, oder wir, ich nehme mich ja da auch mit rein, Gedanken über was gar nicht eintrifft. Es gibt bestimmt unter euch auch welche, die große Kraft haben, Sorgen einfach zu verdrängen. Ich bewundere euch, wenn ihr das könnt. Oder den Sorgen vielleicht mit durchaus nachvollziehbaren Argumenten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Vielleicht ist das dein Gatte oder deine liebe Freundin und die einfach sagt, boah, mach dir doch nicht so viel Gedanken und passt schon. Es soll übrigens auch solche geben, die voller Gelassenheit immer noch und immer wieder neu auf Gott vertrauen. Glückselig, die das so ohne weiteres können. Genau das ist es, was wir wollen. Und die Sorgen gehören zu den Freudefressern, die wirklich schnell altern lassen, uns den Schlaf rauben, unsere Lebensqualität stark vermindern. Und wir kriegen graue Haare. Echt, ich habe jetzt auch graue Haare. Ich bin jetzt alt, ich darf die haben. Aber manche Leute kriegen mit 40 schon graue Haare. Und ihr seht das auch, wenn Leute sich viel Sorgen machen oder vielleicht ein schlimmer Todesfall oder sowas angetreten ist, dann kriegen die Leute auf einmal ganz graue Haare. Sorgen sind gefährlich, die verändern euch auch äußerlich. Ja? Ihr kriegt auch Falten. Und nicht umsonst heißen die Sorgenfalten. Also da oben meistens, gell, sag. Und da die Merkel-Falten, ich weiß nicht, die Merkel-Falten. Jemand hat gesagt, ich habe auch solche Hilfe. Ja, okay. Durch Sorgen kriegst du Magen, Darmkrankheiten, ist wirklich wahr, und Krebs und Herzprobleme, psychische und oft unerklärliche psychosomatische Störungen, Immunkrankheiten treten bei sorgenvollen Menschen viel öfter auf als bei Gelassenen. Das hat sich auch während der Covid-Pandemie erwiesen. Und es ist höchste Zeit, etwas gegen die Freudefresser, Sorge und Angst zu unternehmen. Na, eigentlich sollte man sie abschaffen, denn sie bringen keinerlei Lösungen zustande. Fertig und aus. Also ich denke, es bringt uns nichts, wenn wir uns sorgen, weil es verändert ja nichts. Ja? Aber wie geht es jetzt genau? Sich zu sorgen ist kein neuzeitliches Problem. Jesus spricht schon davon, dass wir das Sorgen einem überlassen sollen, der unser Versorger sein möchte. Und erwähnt dabei die Sperlinge, die damals für ein paar Cent zum Kauf angeboten wurden. Und Jesus sagt in Matthäus 10, 29, keiner fällt vom Himmel, ohne dass Gott es weiß. Kein Sperling, das muss man sich mal vorstellen, kein Sperling fällt vom Himmel, ohne dass Gott das sieht und weiß. Beruhigt mich diese Aussage? Fragezeichen. Nein. Denn ich weiß nicht, ob ich der Sperling bin, der hier fällt. Manchmal fühlen wir uns auch unverstanden, vielleicht vom Partner, der das viel lockerer sieht. Und vielleicht sagt er, du übertreibst. So tragisch ist das alles nicht. Es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge. Und dann fühlst du dich eben nicht ernst genommen. Es gibt richtige Eheprobleme dadurch. Also so schlimm war es jetzt bei uns so nicht, aber ich weiß von anderen. Aber mein Mann ist auch der sagt, spiel nicht rum, ja. Sei einfach jetzt einmal zufrieden und Gott weiß das schon und ja. Ja, wahrhaftig. Und ich erinnere mich noch an einen Spruch, den sich meine Mama über ihr Bett gehängt hat. Das war so eine kleine Postkarte und die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Da steht drauf, die beste Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist eine gut durchschlafene Nacht. Könnt ihr da Amen dazu sagen? Also die beste Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist eine gut durchschlafene Nacht. Meine Mama muss es wissen, denn sie wurde mit 44 Jahren Witwe und sie stand mit uns vier minderjährigen Kindern alleine da. Und ich war 16, aber meine kleine Schwester war 2. Mama klammerte sich an Gott und sie erlebte viele Wunder. Und hier stehe ich nun und ich kann von Herzen bezeugen, dass unser Vater im Himmel uns durch Verwandte und Glaubensgeschwister immer versorgt hat. Immer. Es hat uns nicht gemangelt an was. Gehörst du zu jenen, die die Sorgen herunterspielen, auf die leichte Schulter nehmen und abwarten, und du beruhigst dich mit der Einstellung, es wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird? So lebst du schon ein ganzes Stück leichter, weil wenn wirklich was Schlimmes eintritt, hast du dich nicht mit zig Dingen belasten lassen, die überhaupt nicht eingetroffen sind. Oder bist du jemand, der sich zersorgt? Zersorgt. Sag so Gott. Du kannst dich zersorgen. Und zersorgen ist relativ, wie sag mal, zerstörend. Es zerstört, wenn du dich zersorgst. Sind deine Gedanken gefangen in tausend Möglichkeiten, wie das Ende dieser Sorge Wirklichkeit werden könnte? Du malst dir diese Möglichkeit aus, ohne es wirklich zu wollen. Es ist, als würde die Sorge zu dir sagen, mach dir mal ganz viele Gedanken. Erst wenn du alles weißt, wirst du zur Ruhe kommen. Und die spielt mit dir, die Sorgen. Sowohl das Verdrängen, als auch auf die leichte Schulter nehmen, als auch das Gefangensein in der Sorge haben dasselbe Ergebnis. Manche verdrängten Sorgen werden Wirklichkeit und manches, was befürchtet war, trifft durch Gottes Güte gar nie ein. Nie werde ich aufhören, auf dich zu hoffen. Loben will ich dich je länger, je mehr. Laut werde ich es sagen, auf deine Zusagen ist Verlass. Jeden Tag will ich erzählen, wie du aus der Not befreist. Du tust viel mehr, als ich aufzählen kann. Deine machtvollen Taten will ich rühmen. Herr, mein Gott, du hältst Wort. Das allein werde ich weiter sagen. Von Jugend auf bist du mein Lehrer gewesen und bis heute erzähle ich von deinen Wundertaten. Ihr lieben Schwestern, in den Psalmen findet ihr euch wieder. Ihr findet euch wieder, das war ein Auszug aus Psalm 71, 14 bis 17, aus Hoffnung für alle. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von unserem Sohn. Er hat sie selber aufgeschrieben, wir haben sie aufgeschrieben und er war einverstanden damit. Mein Name ist Sebastian und ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ich habe drei Brüder mit 43, 39 und 36 Jahren. Meine Schwester ist ein Nachzügler und jetzt 26. Die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich mit meinen Brüdern auf der Insel Neubritannien in Papua-Neuguinea verbracht, wo meine Eltern als Missionare eingesetzt waren. Dort haben wir als Familie schon viele Wunder erlebt, einfach weil wir noch mehr auf Gottes Eingreifen angewiesen waren. Zum Beispiel bei der Trinkwasserversorgung, die aus der Regentonne kam. Gott hat in den trockenen, kritischen Zeiten immer rechtzeitig einen Regenguss geschickt, sodass die Tonne wieder voll war. So könnte ich noch viele andere Ereignisse, große und kleine, aufzählen, die mich gelehrt haben, dass ich mich auf Gott 100% verlassen kann. Auch hier in Österreich, wo wir seit 1998 in Eisenstadt im schönen Burgenland leben. Inzwischen bin ich verheiratet. Meine Frau kommt aus Peru. Wir haben eine 8-jährige Tochter. Vor einigen Jahren stand ich kurz vor der Abschlussprüfung als Tischler in der Berufsschule. Ich gebe zu, dass ich unter enormer Prüfungsangst leide und auch da war ich total verzweifelt, obwohl ich mich gut vorbereitet hatte. In meiner Panik saß ich auf dem Fensterbrett und wollte mich hinunterstürzen. Also am zweiten Stock, also hätte es wahrscheinlich nicht überlebt. Dann. Eigentlich wollte ich mit niemandem mehr reden. Er hat zu mir gesagt, Mama, wenn du noch ein Wort sagst, dann mache ich es. Also sind wir, ja, deshalb haben meine Eltern sich im Arbeitszimmer meines Vaters niedergekniet und zu Gott gefleht. Schließlich redete ich dann doch mit meinen Eltern darüber und ich fragte sie, ob sie sich denken könnten, dass es sowas wie einen Engel gibt, einen Engel, den Gott mir zur Seite stellen könnte und der mir durch die Prüfung hilft. Also er ist dann zur Vernunft gekommen. Wir haben uns dann gemeinsam hingekniet und ganz schlicht Gott um solch einen Helfer gebeten. Ich habe zu ihm gesagt, was sollte Gott unmöglich sein? Die Prüfung am nächsten Tag sollte nach der großen Pause beginnen. Doch in der Pause verließ mich nun ganz der Mut und die Angst machte sich wieder breit. Ich wollte nicht wieder ins Gebäude hineingehen, in meine chaotische Klasse und zu meinem sehr strengen Lehrer und blieb einfach draußen auf einem Stein sitzen. Kein Schüler war mehr auf dem Schulhof, nur der aufsichtsführende Lehrer, der sympathischste der ganzen Schule. Er hatte mich entdeckt, sah meine Verzweiflung und legte den Arm um meine Schulter. Dann machte er einen Vorschlag. Komm mit in meine Klasse und du kannst die Prüfung unter meiner Aufsicht machen. Dann nahm er mich mit und ich durfte mich hinten in die Klasse setzen. Er besorgte die Unterlagen und ich war gleich viel ruhiger und zuversichtlicher. Am Ende schaffte ich die Prüfung mit der Note 2. Und er sagt noch, aber da war kein Engel. Ich sage, die brauchen keine Flügel haben. Es gibt da Engel ohne Flügel. Und der 5 Minuten. Okay. Hatte Gott, hier Gott nicht unsere Gebete erhört und mir den erbetenen Engel in Gestalt des nettesten Lehrers der Schule geschickt. Das ist ihm dann erst später gekommen, aber im ersten Moment hat er das nicht gesehen. Ich muss noch dazu sagen, er hat Asperger-Autismus. Und sie nehmen manches überhaupt nicht so wahr, wie wir das wahrnehmen. Ich habe meinen Herrn so hautnah erlebt, dass ich es nie mehr vergessen werde. Leider vergisst das doch immer wieder. Und wir müssen ihn erinnern. Auch wenn es manchmal nicht leicht ist im Leben, zum Beispiel als ich ein Jahr keine Arbeit hatte, zweifelte ich oft und dachte, ich werde nie einen Job bekommen. Aber Gott hat auch da eingegriffen und mir zu einer passenden Arbeitsstelle verholfen. Auch für meine Zukunft möchte ich ihm vertrauen. Seine Wege sind perfekt und er kann Wunder tun. Das war jetzt das Zeugnis von unserem Sebastian. Wenn uns Jesus auffordert, uns nicht zu sorgen, dann meint er beide. Sowohl den, der sich ständig sorgt, als auch den, der mit Sorgen besser umgehen kann. Jesus weist uns liebevoll darauf hin, dass es einen gibt, der um unsere Ängste weiß, der unsere Sorgen bewegt, der uns seine Hand hinstreckt und sagt, schlag ein, ich will für dich sorgen, ganz egal, was dir gerade Sorgen macht. Ich werde mit dir durch alles Schwere gehen, auch wenn der Sperling tatsächlich vom Dach fällt. Dem es leichter fällt, in Gott zu vertrauen, kann zum Sorgenden sagen. Das ist Empathie. Ja? Wenn du siehst, es macht sich einer riesen Sorgen. Du sag nicht, ma, ist er nicht so schlimm oder so, sondern sag ihm einfach, es schmerzt mich, dass du dich so sehr sorgst. Ich bete für dich, dass Gott seine Hände über dich breitet. Ich glaube für dich und mit dir, dass Gott dich trägt, egal wie die Sache ausgehen wird. Der Ängstliche darf vor Gott alle seine Befürchtungen ausschütten. Ich habe jetzt, ich wünsche dir so sehr, dass dir dieser Sorgenübergabevertrag hilft, dich nicht zu zersorgen, dich nicht mit etwas intensiv zu beschäftigen, was vielleicht gar nicht eintrifft. Kennst du den Ausspruch von Martin Luther? Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinen Kopf fliegen. Kennst du ihn vielleicht, oder? Aber dass sie Nester bauen in deinen Haaren, das kannst du wohl verhindern. Das ist, wenn dieses Kopfkino kommt in der Nacht und ihr wach liegt und es ist dunkel und diese Dunkelheit verstärkt das ja alles. Ah, genau. Na, schau mal, was ich mitgebracht habe. Kennt das jemand? Ich sag's euch, Sorgen sind wie ein Bumerang. Ich probiere den jetzt nicht aus, weil ich kenne den noch nicht. Ich muss den erst mal ausprobieren. Dass er irgendjemand den Kopf abschlagt. Aber, Aber ich habe gedacht, so ein Bumerang, ja. Sorgen sind wie ein Bumerang. Kaum haben wir ihn geworfen, kommt er zu uns zurück. Wir müssen ihn einem zuwerfen, der ihn festhält. Nur so haben wir beide Hände wieder frei für das, was wirklich wichtig ist. Wenn Gott für mich sorgt, ist meine Sorge in besten Händen. Wenn du ein sorgender Mensch bist, ich möchte euch noch auf Bücher hinweisen, die da drüben sind. Der Köder des Feindes heißt es. Das ist ein ganz tolles Buch. Also ich habe es selber nicht gelesen, aber die es gelesen haben, haben gesagt, es ist so genial. Deine Reaktion bestimmt deine Zukunft. Der Köder des Feindes. Und es ist, glaube ich, mehrfach auf dem Büchertisch, wenn ich gehört habe. Und dann ein ganz cooles Buch. Mein Gott kann. Von Desiree Wiktorski. Wahre Erlebnisse, die den Glauben stärken und Hoffnung schenken. Lest solche Bücher, bevor ihr schlafen geht. Einfach, die geben euch wieder neuen Glauben, neues Vertrauen. Es gibt auch noch ein Buch von Max Lucado. Kennst du Max Lucado? Ja. Das ist ganz toll für Jugendliche, für die Ängste, die jetzt nach Covid aufgetreten sind. Viele, viele Jugendliche sind in psychische Probleme gekommen durch die ganze Covid-Sache und sind einfach, die haben keine Resilienz mehr. Sie können nicht mehr dem Leben nicht mehr trotzen. Und Max Lucado hat ein Buch geschrieben, sag deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Ja. Also sag, bei den Kindern sagt man einem, sag nicht deine, wie war das? Genau, also du sollst nicht mit deinen Kindern über die Probleme sprechen, sondern die Probleme Gott sagen. Also ich muss mir noch einmal, ich sage euch das morgen, wie das richtig heißt. So. Aber sag deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist, Impulse, die dich stark machen. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, die mit psychischen Problemen kämpfen, zu tun haben und wie ihr mit ihnen umgehen könnt und auch, das könnt ihr mit ihnen lesen. Ja, ich danke euch, das war es einmal soweit. Bitte bedient euch, dort ist auch das Identitätskärtchen. Nehmt euch das mit und das sieht so aus. Das heißt, wer bin ich? Und da stehen die Bibelstellen, wer bist du, wenn du mit Jesus unterwegs bist? Wenn du Jesus kennst, wenn deine Schuld vergeben ist und du bist ein Königskind, möchte ich euch noch ans Herz legen, dürft ihr mitnehmen.